Philipperbrief. Bevor wir einsteigen in das, was wir, eine kurze Erinnerung an das, was wir letzten Sonntag gehabt haben und in den Text für heute, möchte ich trotzdem nochmal ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, ich möchte dich einladen, dass du hier gegenwärtig bist, dass du da bist, dass du zu uns sprichst, es ist dein Wort, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du es uns aufschließt, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, dass wir nicht nur verstehen, sondern dass wir es auch umsetzen können, dass wir begreifen, was das für unser Leben bedeutet, wo es Ermutigung ist, aber vielleicht auch Herausforderung. Ich lade dich dazu ein, Jesus, uns das alles zu zeigen. Amen. Philipperbrief. Unter dieser groben Überschrift über den ganzen Brief, der heruntergekommene Jesus schenkt dir Orientierung, Halt und Freude im Leben, geht es jetzt weiter. Wir haben letzte Woche darüber gehört, was Jesus getan hat. Dass Jesus sich selbst nicht so wichtig genommen hat. Dass Jesus bereit gewesen ist, auf seine Vorrechte zu verzichten. Dass er bereit gewesen ist, ganz tief herunterzukommen in das menschliche Leben hinein. So tief, dass er bereit gewesen ist, am Kreuz für uns zu sterben. Und das hat Gott dazu bewogen, ihn über alles andere zu stellen. Also er hat die Demut von Jesus gesehen und er hat sie angenommen und er hat Jesus zum Herrscher der ganzen Welt eingesetzt. Also, und da war die Herausforderung, die ich formuliert hatte, nimm du dich selbst nicht so wichtig, dann bist du bei Gott richtig. Das heißt nicht, dass wir uns vernachlässigen sollen, aber es heißt, dass wir uns selbst in Demut zurücknehmen dürfen, weil Jesus das auch getan hat. Heute geht es jetzt weiter. Paulus knüpft wie so oft direkt daran an. Es ist eine ununterbrochene Folge. Wir haben in der Bibel manchmal die Kapitel und Verse und denken, dass das auch ursprünglich so gewesen ist. War es nicht. Das war alles ein großer Text, ein langer Brief. Und jetzt knüpft Paulus direkt an das an, was Jesus getan hat. Und wir sehen, wenn wir uns so die ersten zwei Kapitel anschauen, so einen großen Dreischritt. In den Kapitel 1 ab Vers 27 bis 2 Vers 4 sehen wir den Blick von Paulus auf die Gemeinde. Eine Herausforderung, aber auch das zu sehen, was schon da ist. Dann sehen wir im Abschnitt von letzter Woche den Blick auf Jesus, was Jesus getan hat und was das für uns bedeutet. Und jetzt in den Versen 12 bis 18 schaut Paulus wieder zurück auf die Gemeinde. Das ist wie so eine Klammer. Und in der Mitte steht Jesus und drumherum ist die Gemeinde. Und das, was Jesus für die Gemeinde bedeutet, da schließt sich ein Kreis. Heute geht es um Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Ich möchte vorlesen, möchte jeden ermutigen, der eine Bibel hat, die auch aufzuschlagen. Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Paulus schreibt dort. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, während ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst bei euch gewesen bin und mich nicht vergeblich um euch bemüht habe. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mit euch allen. Freut ihr euch ebenso. Freut euch mit mir. Diesen Text kann man in drei Pakete zerlegen. Das klappt sehr gut bei diesem Abschnitt. Die ersten zwei Verse, 12 und 13, sind eine Einheit, dann 14 bis 16 und 17 bis 18. Und ich habe gesagt, das knüpft direkt an das an, was er über Jesus gesagt hat. Hier ist es ausformuliert mit, was schließen wir daraus? In anderen Übersetzungen ist es nur knapp ein Wort, darum oder folglich. Also es ist ein Begriff, der zwei Texte ganz eng miteinander verbindet. Und jetzt die Konsequenz formuliert aus dem, was wir bei Jesus gesehen haben. Das, was Jesus getan hat, hat Folgen und sollte Folgen haben für unser Leben in der Gemeinde. Paulus ermutigt sie dazu. Er schaut erstmal darauf, dass sie gehorsam gewesen sind, wenn er da gewesen ist, und ermutigt sie auch, gehorsam zu sein, während er abwesend ist. Die Frage ist, gehorsam gegenüber wem? Einige Übersetzungen wie die hier beziehen das auf Paulus, sagen, ihr habt auf das gehört, was ich euch weitergegeben habe. Andere beziehen das auf Gott. Ihr wart Gott gehorsam, wenn ich dort war und über Gott gepredigt habe, und jetzt sollt ihr es auch gehorsam sein gegenüber Gott, wenn ich nicht da bin. Ob nun Paulus oder Gott im Mittelpunkt ist, jetzt gedacht von Paulus, am Ende kommt es doch bei Gott an, egal wer jetzt im Zentrum ist, denn Paulus verweist nie auf seine eigenen Regeln und Gebote. Paulus zeigt nie auf sich, sondern Paulus zeigt immer auf das, was Gott erwartet. Und wenn sie jetzt Paulus gehorsam gewesen sind, bedeutet das trotzdem, dass sie Gott gehorsam gewesen sind. Also es ist egal jetzt, ob Paulus oder Gott im Mittelpunkt steht. Das Zentrale hier ist, dass wir das hören, was Gott uns zu sagen hat. Und dass wir das wahrnehmen. Ob nun da jemand ist, der uns das direkt sagt und auf uns guckt und wo wir das Gefühl haben, jetzt muss ich mich ja benehmen, weil der schaut ja zu. Oder ob wir ganz allein für uns sind, in der Stille, wo keiner zuschaut, wo keiner hinguckt. Wenn wir über die Ampel oder über die Straße gehen und die Ampel ist auf Rot und wir denken, es guckt ja keiner. Die Frage ist, wie benehmen wir uns dann? Und das ist so das Bild, was Paulus hier so hat. Ob ich da bin oder nicht, seid gehorsam. Und dann eine ziemlich heftige Aussage, die vielleicht auch manchmal so eine Unruhe in einigen bewirkt. Es soll es eine Unruhe. Es ist nicht schlecht, wenn wir unruhig sind. Aber bei manchen auch einen Druck, der ungesund werden kann, wenn wir nicht den ganzen Zusammenhang sehen. Er sagt, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und jetzt hier müssen wir ganz genau hinschauen. Da merken wir, wie wichtig es ist, einen Bibeltext erstens in seinem Zusammenhang anzuschauen und zweitens genau zu fragen, was ist damit gemeint? Von welcher Rettung zum Beispiel ist hier die Rede? Von welcher Furcht ist hier die Rede? All das anzugucken. Wenn wir Rettung hören, gut christlich erzogen vielleicht, dann denken wir sofort an unser Ticket für den Himmel. Ich habe hier meine Busfahrkarte und die muss ich mir erst verdienen. Scheinbar sagt Paulus das hier. Aber das kann ja nicht sein, denn Paulus sagt an vielen anderen Stellen, dass die Errettung ein Geschenk Gottes ist aus Gnade, für die wir nichts tun können. Wie passt das zusammen? Welche Rettung ist hier gemeint? Rettung bedeutet zunächst einmal, ich hatte das schon in Kapitel 1 erwähnt, dass eben jemand gerettet wird. Das kann auch bedeuten, jemand wird aus einer Notsituation heraus gerettet. Oder man wird körperlich gerettet, heil gemacht, gesund gemacht. Rettung kann viele verschiedene Sachen bedeuten. Und wir müssen uns fragen, was genau ist hier gemeint? Und wenn wir uns anschauen, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht, dann sehen wir, hier geht es nicht um Einzelmenschen. Hier geht es nicht um meine persönliche Rettung mit Blick auf die Ewigkeit. Sondern Paulus redet in diesen ganzen Versen drumherum immer von der Gemeinschaft in der Gemeinde. Ab Kapitel 1, Vers 27 bis 2, Vers 18 geht es um die Gemeinschaft in der Gemeinde. Auch wenn wir uns die nächsten Verse anschauen, ab Vers 14, geht es um die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und jetzt, wieso sollte er hier plötzlich komplett einen Themenbruch wagen? Ich glaube das nicht. Sondern ich glaube, dass Paulus hier auch mit dieser Aussage die Gemeinschaft in der Gemeinde im Blick hat. Arbeitet daran an eurer Rettung als Gemeinschaft, dass euer Zeugnis in der Welt, Vers 15, 16, sichtbar ist. Dass es nicht kaputt gemacht wird durch euer Verhalten. Arbeitet an der Rettung an eurer Gemeinschaft, an eurem Miteinander, das ein Bild ist für das, was Jesus für uns getan hat. Und darum geht es. Daran sollen wir arbeiten. Also daran, es bedeutet auch nicht, dass es darauf ankommt, dass wir Gott zeigen, wie toll wir sind mit diesem Arbeiten, sondern es geht darum, das, was Gott schon hineingelegt hat in diese Gemeinschaft, durch sein eigenes Blut, dass er die Grundlage ist, dass er den Geist gegeben hat, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, als Gemeinschaft zusammenzuleben. Das sollen wir entfalten. Das sollen wir zur Wirkung bringen. Das soll in uns aufblühen. Und da sind wir auch mit gefragt. Das liegt auch mit an dem, was wir dazu beitragen. Und Furcht und Zittern ist ein Begriff, der im Alten Testament häufig gebraucht wurde, in dem, dass wir, wie wir vor Gott stehen. Also wir wissen darum, dass wir vor Gott stehen, dass er auf uns guckt. Und das ist eine Ehrfurcht, die wir haben sollen. Dieses Wissen darum, dass er, dass ihm Gemeinde wichtig ist, dass ihm Gemeinschaft wichtig ist, dass er dafür eben sein Leben hingegeben hat. Und in diesem Wissen vor dem, dass wir vor Gott stehen und uns verantworten werden, sollen wir unser Leben in der Gemeinde gestalten. Weil, und deshalb auch mit Zittern, weil Scheitern möglich ist. Gemeinde kann scheitern. Gemeinschaft kann zerbrechen. Da kann was kaputt gehen. Da ist eine reale Gefahr dahinter, der wir uns bewusst sein müssen. Wenn wir jetzt hier einen Cut machen würden, dann hätten wir Druck. Dann hätten wir enorme Last auf unseren Schultern. Aber es geht noch weiter und es ist wichtig, dass es weitergeht. Es ist entlastend, dass es weitergeht. Denn da steht, und doch ist es Gott allein, der beides an euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also wir haben Gottes Willen im Blick, seinen Anspruch, das Gesetz. Aber wir haben Evangelium. Wir haben Gnade. Gott ist es, der den Anfang und das Ende schenkt. Gott erwartet und er liefert. Da ist ein Zusammenspiel, das manchmal sehr schwer auf einen Punkt zu bringen ist, weil es sehr schwer ist, abzugrenzen, wo steige ich rein in Aktionismus und wo mache ich es mir bequem im passiven Dasein als Christ. Wir neigen dazu, manchmal in eines dieser Extreme zu tendieren. Und dieser Text sagt, es ist beides. Es ist unser Beitrag dazu, dass unser Gemeindeleben gelingt. Und es ist Gott, der uns sowohl den Willen dazu schenkt, das zu tun, als auch die Fähigkeit, die Möglichkeit, das in die Tat umzusetzen. Eben, ob nun jemand zuguckt oder nicht. Und da ist die Frage, was bedeutet das für uns hier? Eine wichtige Sache ist, dass wir eben diesen Gedanken auch haben, was Paulus sagt, in meiner Abwesenheit. Gemeindeleben funktioniert nicht nur in der Öffentlichkeit am Sonntagmorgen, wenn man sich anguckt und man es die Kraft aufbringt, fröhlich zu lächeln für ein paar Minuten und dann geht man nach Hause und dann lässt man das alles im Gemeindehaus hinter sich. Nein, Gemeindeleben wird gestärkt durch jede Begegnung an jedem Tag, die wir mit anderen haben. Und da ist es eben auch wichtig, dass wir diese Begegnungen haben. Gemeinde ist kein Selbstläufer. Und wir sind herausgefordert, eben ob nun jemand zuguckt oder nicht, an der Gemeinschaft in der Gemeinde zu arbeiten, auch durch unsere Gedanken, durch das, wie wir über andere denken, wie wir über andere reden, ob wir für andere beten oder nicht. Alles das trägt dazu bei, dass Gemeinde gestärkt wird. Gemeindeleben ist kein Selbstläufer, aber es sollte auch kein Krampf sein. Es ist beides wichtig, zusammen zu haben. Unser Einsatz ist erforderlich. Aber wir gehen im Vertrauen darauf, dass Gott uns den ganzen Weg hindurch unterstützen wird. Da kommt beides zusammen. Unser Einsatz und Gottes Einsatz, der alles möglich macht. Hand in Hand. Und deshalb kann man als Überschrift über diesen ersten Abschnitt auch setzen: Ich habe daran lange gesessen und es fiel mir schwer, diese beiden Bereiche zusammenzufassen. Bist du bereit zu investieren, dann merkst du, dass Gott dir bereits alles erstattet hat. Bist du bereit zu investieren? Sind wir bereit, diesen Schritt zu gehen? Merken wir, dass Gott schon alles erledigt hat? Aber wir müssen erst diesen Schritt machen, um diese Erfahrung zu haben. Bist du bereit zu investieren, dann merkst du, dass Gott dir bereits alles erstattet hat. Und jetzt geht's nämlich weiter. Genau anknüpfend daran kommen wir jetzt in die Verse 14 bis 16, wo es um das Zusammenleben in der Gemeinde geht. Auf das es ankommt für Paulus in diesem ganzen Abschnitt, wo er sagt, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthabereien. Vor Murren und Bedenken, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Und als ich das so gelesen habe, ist mir gleich Israel in den Sinn gekommen, das Volk, das in der Wüste unterwegs ist. Lest euch mal das 4. Buch Mose durch. Ich weiß, die 5 Bücher Mose. Bei mir war es so, als ich sie gelesen habe, ich habe das erste Buch gelesen und verschlungen, das zweite Buch gelesen und verschlungen. Beim dritten Buch kam man an die ganzen Gesetzestexte und so weiter. Und dann ist man irgendwann wieder bei Josua gelandet, weil dort die netten Erzählungen sind, wie sie in das Land reinkommen. Und dann hat man manche Teile schnell übersprungen. Das ging mir zumindest so in meiner Kindheit und Jugendzeit. Aber das vierte Buch Mose ist sehr spannend. Auch wenn dort am Anfang auch viel Zahlen genannt werden. Das heißt nicht umsonst Numeri, das Buch der Bücher, der Zahlen. Aber dort haben wir die Geschichte, wie das Volk unterwegs ist, bereit ist, in das gelobte Land einzuziehen. Und dieser Weg hin zum gelobten Land ist ein Weg voller Rebellionen. Wir haben dort mehrere Rebellionen des Volkes gegen die Leiterschaft von Mose. Wo sie gesagt haben, oh, wir haben nicht genug zu essen, oh, wir haben nicht genug zu trinken, oh, uns ist es zu heiß, oh, ist uns zu kalt, oh, der Weg ist zu weit. Immer war irgendetwas. Und dann standen sie vor den Toren des gelobten Landes, hatten die Möglichkeit reinzugehen, sollten sich nur noch mal das Land anschauen, um zu sehen, wie toll das alles ist. Und dann kommen die Kundschafter zurück und machen Angst, bringen Bedenken rein, nörgeln am Land, an den Leuten, an den Gefahren. Und die Konsequenz aus alledem ist, die Generation, die vor den Toren des gelobten Landes steht, muss umdrehen und in die Wüste zurück, 40 Jahre lang. Und alle, bis auf zwei aus dieser Generation, die dort gemurrt haben vor den Toren des gelobten Landes, mussten in der Wüste sterben, weil sie ungehorsam gewesen sind. Die Gemeinschaft Israels hat sich den Segen selbst versperrt, weil sie als Gemeinschaft in Widerstand zu Gott standen. Und davor warnt Paulus. Ich denke, dass er vielleicht auch dieses Bild vor Augen hatte, wie das Volk Israel auf dem Weg ist ins gelobte Land. Und wir wissen, dass die Gemeinde sich häufig mit dieser Wüstenreise verbunden hat. Der Hebräerbrief ist voll davon. Der Einzug ins gelobte Land ist unser Einzug in die Ewigkeit. Und wir müssen auch aufpassen, wie wir als Gemeinschaft unterwegs sind. Ob wir uns unseren Segen versperren, das können wir. Wir können uns Möglichkeiten versperren. Wir können uns Geschenke Gottes ausschließen, weil wir ungehorsam sind. Weil wir Bedenkenträger sind. Nicht, dass man manchmal Probleme hat mit manchen Entscheidungen. Nicht, dass man in bestimmten Situationen auch mal sagt, nee, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Sondern hier geht es um eine Grundeinstellung, wo man nur nörgelt. Wo man nur Recht haben möchte, wo man es immer nur besser weiß. Das ist destruktiv. Das macht jede Gemeinschaft auf Dauer kaputt. Wenn da nicht der Geist ist zu sagen, okay, ich bin auch bereit, Kompromisse einzugehen. Wenn da nicht die Bereitschaft dazu ist, sich auch mal korrigieren zu lassen. Wenn man nicht bereit ist zu sagen, okay, ich sehe das vielleicht anders, aber ich vertraue darauf, dass wir doch einen guten Weg zusammen gehen werden. Wo das nicht möglich ist, da wird eine Gemeinschaft kaputt gehen. Da ist kein Fortschritt da. Und da versperren wir uns manchmal dann auch den Segen Gottes, den er für uns bereithält, als Gemeinde hier vor Ort. Denn Gott hat ein anderes Ziel für uns als Gemeinde. Paulus formuliert es, er sagt, ihr sollt hell und makellos sein. Ihr sollt leuchten wie die Sterne am dunklen Himmel. Wir haben heute unser GPS, aber damals waren die Sterne ein wichtiges Navigationsinstrument. Ihr sollt leuchten wie die Sterne am dunklen Himmel. Ihr sollt Orientierung geben für andere Menschen. Hell und makellos sein. Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sein müssen. Das sind wir nicht. Und das werden wir nie sein als Gemeinschaft. Aber wir sollten das Ziel vor Augen haben. Und wir sollten auf dieses Ziel zusteuern. Nur weil ich das Ziel vielleicht in diesem Leben nicht erreichen werde, heißt es nicht, dass ich es anstreben sollte. Dass ich es nicht anstreben sollte. Ich bin Vater von 3 Kindern. Und wenn man mir sagt, dein Ziel sollte sein, immer ein guter Vater zu sein, dann werde ich nicht sagen, nee, das stimmt nicht. Weil das Ziel werde ich nie erreichen. Das ist nicht mein Ziel. Sondern ich werde sagen, ja, ich weiß, dass ich das nicht schaffen werde. Ich weiß, dass ich stolpern werde als Vater, dass ich Fehler machen werde, dass ich nicht immer ein guter Vater sein werde. Aber mein Ziel ist es, ein guter Vater zu sein, eine gute Mutter zu sein, eine gute Oma zu sein, ein guter Opa zu sein, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau. Nur weil ein Ziel nicht zu erreichen ist, heißt es nicht, dass wir das Ziel nicht anstreben sollten. Und so ist es auch hier, dass wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind, hell und makellos, ohne Fehler, an den Geboten Gottes orientiert, das Böse nicht an sich heranlassend, das doch immer wieder nagt. Und dann dieser Blick eben, dann werdet ihr, wo das eine gilt, wird auch das andere gelten. Wo wir dieses Ziel anstreben und mit Jesus unterwegs sind, werden wir Orientierung geben. Und das ist ein düsterer Blick auf die Welt, den Paulus hier hat, aber es ist ein ehrlicher Blick auf die Welt. Wenn wir uns anschauen, was hier passiert in dieser Welt, und Paulus hat das 2000 Jahre früher geschrieben, heute nach Auschwitz, heute nach Ruanda, heute nach Syrien, machen wir uns keine Illusionen, die Welt ist ein dunkler Ort. Und es beginnt manchmal schon in unserer Nachbarschaft. Und wir als Gemeinde haben die Möglichkeit, Orientierung zu geben, dass ein anderes Leben möglich ist. Da, wo Jesus unser Mittelpunkt ist, da sehen wir eine andere Wirklichkeit des menschlichen Lebens, des menschlichen Miteinanders. Da, wo unser eigenes Ego, Nörgelei und Rechthaberei, wo unser eigenes Ego im Mittelpunkt ist, da wird die Gemeinde so dunkel wie die Welt um sie herum. Dann sieht man keinen Unterschied mehr, weil es keinen Unterschied gibt. Wo mein Ego Jesus in der Gemeinde ersetzt, da ist Gemeinde nicht mehr Gemeinde. Denn Gemeinde ist immer nur die Gemeinschaft, in der Jesus im Mittelpunkt steht. Paulus gibt uns auch einen Schlüssel, wie wir das schaffen können, in Vers 16. Dazu müsst, also wenn ihr das erreichen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben, dieses neue andere Leben, die euch das Leben bringt. Das ist der Schlüssel dafür, dass wir dieses andere Leben auch leben können. An der Botschaft festhalten bedeutet nicht klammern, bedeutet nicht für sich einsperren. Das ist nicht damit gemeint, sondern dieser Begriff meint festhalten, aber auch anderen zur Verfügung zu stellen. Also wir halten fest, aber wir halten auch bereit für andere. Das ist beides mit dabei. Darbieten, weitersagen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, dass wir das nicht nur im Geheimen für uns machen, sondern dass wir andere mit hineinnehmen und daran Anteil haben lassen. Also hier haben wir eine Aufforderung von Paulus an die Gemeinschaft in einer Gemeinde. Ohne Bedenken und Murren, hell und makellos Licht zu sein in dieser Welt, indem wir an Gottes Botschaft festhalten. Jetzt möchte ich euch herausfordern. Ich gebe mal ein paar Sekunden Ruhe. Ich werde hier vorne mal nichts sagen. Und ich möchte euch herausfordern, ein positives Bild von unserer Gemeinde vor Augen zu malen. Wir haben hier eine große Bandbreite an Menschen und Meinungen bei uns. Sehr breite, manchmal auch theologische Unterschiede. Das müssen wir ehrlich so benennen. Es macht ja keinen Sinn, irgendwas rüber zu tünchen. Und sich zu fragen, wie könnte unsere Gemeinschaft wirklich dieses Hell- und Makellossein umsetzen? Wie sieht das aus im Alltag für uns? Was bedeutet das für mich? Nehmt euch mal ein paar Gedanken dazu, wie ihr euch unsere Gemeinde in dieser Vielfalt positiv vorstellt, die das umsetzt, was Paulus hier schreibt. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du hast, wie das Endergebnis aussehen soll. Und es wäre spannend, wenn wir im Gespräch miteinander das auch austauschen würden, darüber reden würden. Und dass wir dann fragen, wie kommen wir dahin? Wenn wir das Endprodukt vor Augen haben, will ich mal so formulieren, dann finden wir auch die Wege dahin. Und dann sehen wir auch die einzelnen Schritte. Wenn wir nur auf die Schritte gucken, dann verlieren wir manchmal das große Ganze aus den Augen. Und deshalb, ich habe auch keine Antwort, wie das Schritt für Schritt umzusetzen ist. Aber ich wünsche mir einfach so einen Austausch untereinander darüber, was das konkret für uns bedeutet. Und der Schlüssel dazu auf jeden Fall ist, wie gesagt, dass wir an der Botschaft festhalten. Dazu müssen wir die Botschaft erst verstehen. Was Paulus uns herausfordert, ist, dass wir in der Lehre, im Evangelium baden gehen. Dass wir uns ganz hineinversenken, nicht nur die Füße baumeln lassen. Nicht nur mal ein bisschen erfrischen da drinne, ein bisschen den Dreck zwischen den Zehen rausbekommen und das war's. Sondern Lehre soll uns umgeben. Wir sollen in ihr baden. Und wie das möglich ist, in unserer Gemeinde in einem Dreiklang. Da gehört die Bibellese, meine ganz persönliche, dazu. Dass ich Gott in seinem Wort kennenlerne. Ich vor Gott. Dazu gehört auch die Predigt. Wir vor Gott und empfangen von Gott. Und dazu gehört eine Kleingruppe dazu. Da möchte ich jeden zu ermutigen. Austausch über Gott und über uns, wie es uns damit geht. Dieser Dreiklang ist ganz wichtig, dass wir das auch in unserem Leben umsetzen können. Dass wir lernen, diese Gemeinschaft einzuüben, dass wir das, die Verschiedenheiten aushalten. Und gerade bei der Bibellese tun sich viele schwer damit. Und ich bin der Erste, der zugibt, ja, mir fällt es auch sehr schwer. Es ist schwierig, sich diese Zeit pro Tag einzuräumen. Das gebe ich zu. Aber ich möchte euch auch ermutigen, lieber wenig vornehmen und stetig umsetzen, als zu viel vornehmen, voll studieren, voll einsteigen, noch mit Unstreichen und alles Mögliche und dann nach einer Woche aufhören. Meine Frau und ich, wir lesen, wir versuchen, ich sage nicht, dass wir das schaffen, aber wir versuchen uns jeden Abend eine Passage vorzulesen und einfach nur drüber zu beten, mehr nicht. Wir lesen mit unseren Kindern eine Bibelgeschichte am Abend, mehr nicht. Wir nehmen uns manchmal, wir haben so einen Abreißkalender für Kinder und lesen daraus den Vers und einen kurzen Gedanken an einem der Essen, morgens, mittags oder abends, mehr nicht. Es müssen nicht die großen Sachen sein, aber die Beständigkeit ist wichtig. Und dann eben auch diesen Blick zu haben in unserer Gemeinde, ist kein Platz für ein Ego auf Kosten der anderen. So wie Jesus wie Gott Jesus über die Welt erstrahlen ließ, weil Jesus demütig war und sich zurücknahm, wird er das auch mit uns als Gemeinde tun, wenn wir ihm treu nachfolgen und nach seinem Willen leben. Und die Welt um uns herum wird das wahrnehmen. Die Menschen werden das sehen, dass hier etwas passiert. Und sie werden anfangen, nach diesem Gott zu fragen, der dieses Leben in der Gemeinde möglich gemacht hat. Das ist einfach das, was Paulus uns hier mitgeben möchte. Das Leben in der Gemeinde kostet dich dein Ego, aber die Treue zu Gott lässt dich hell leuchten. Das Leben in der Gemeinde kostet dich dein Ego, aber die Treue zu Gott lässt dich hell leuchten. Und dann in den letzten zwei Versen. Paulus, ein Blick auf sein eigenes Dasein wieder. So wie er angefangen hat in Kapitel 1, wo er auf sich geguckt hat, in der Gefangenschaft, auf das, was ihn erwartet, kommt er jetzt wieder darauf zu sprechen. Hier in der Übersetzung ist die Rede von einem Opferblut, das ausgegossen wird. Wörtlich heißt es als Trankopfer. Das Bild ist von einem Kelch oder einer Schale, in der sich eine Flüssigkeit befindet. Das war in der Regel kein Blut, sondern das war in der Regel Wein, zum Beispiel, das mit einem anderen Opfer verbunden worden ist. Das heißt, die Leute sind in den Tempel gekommen, ob bei den Juden, das gab es auch bei den Griechen und bei den Römern und bei vielen anderen. Sie haben ein Opfer gebracht zu Gott, zu ihrem Gott und die Juden natürlich zum Gott Israels. Und zusammen mit diesem Opfer wurde ein anderes Opfer gebracht, das Trankopfer, das über das zweite Opfer ausgegossen wurde. Und das war dann gemeinsam ein doppeltes Opfer, das Gott gegeben worden ist. Und wenn wir uns diese Passage hier anschauen, in einer anderen Übersetzung, ich lese das mal vor, kommt das sehr deutlich zum Tragen. Wenn auch mein Leben dargebracht wird, also als Trankopfer, zusammen mit dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens. Also hier haben wir das Opfer von Paulus, aber wir haben hier auch das Opfer der Gemeinde, das gegeben wird von der Gemeinde, indem sie das Evangelium nach draußen tragen, indem sie Widerstände erleiden, indem sie bereit sind, das auf sich zu nehmen. Hier kommen beide Opfer zusammen und machen Gott Ehre. Und das Opfer von Paulus, dass er sich für die Philipper einsetzt, ergänzt das Opfer der Philipper, die sich für Jesus einsetzen. Und deshalb freut Paulus sich. Nicht, weil er die Aussicht hat zu sterben. Wir haben das ja schon behandelt, wo er darüber redet, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Es ist keine Todessehnsucht bei Paulus. Aber es ist die Freude darüber, dass die Philipper etwas von ihm gelernt haben. Dass sie unterwegs sind mit Jesus. Dass sie bereit sind, eigene Opfer zu bringen. Und deshalb freut er sich mit ihnen, auch wenn er selber Opfer bringen muss. Er freut sich über die Opferbereitschaft der Philipper, die ein Ausweis ihres Glaubens ist. Und das wiederum ist ein Zeichen dafür, dass der Dienst von Paulus von Gott gesegnet worden ist. Dass da Früchte wachsen im Leben der Philipper. Und deshalb freut er sich. Sein Dienst war nicht vergeblich. Seine Opfer für die Gemeinde dort sind nicht vergeblich. Sondern da entsteht etwas. Da ist Wachstum, da ist geistliche Reife. Und deshalb wiederum der Gang zurück. Also er sagt, ich freue mich über euch, freut euch mit mir. Auch wenn menschlich gesehen nicht viel Anlass zur Freude bei Paulus ist. Er ist im Gefängnis, er könnte sterben. Aber er sagt, freut euch mit mir, weil ich mich darüber freuen kann, dass euer Leben mit Jesus vorangeht. Freut euch aber auch mit mir, selbst wenn der Tod mich erwartet, weil ich dann bei dem bin, nach dem ich mich sehne. Also ein doppelter Grund zur Freude, wieso die Philipper sich mit Paulus freuen können, auch wenn es menschlich gesehen nicht viel Grund dazu gibt. Auch hier wieder die Frage, was heißt Freude? Und wir werden im Philipperbrief noch öfter auf die Freude zu sprechen kommen. Was heißt Freude? Freude bedeutet nicht, dass wir mit einem Dauergrinsen durch das Leben laufen müssen. Das ist nicht die Freude, von der Paulus hier redet. Ja, wir weinen auch. Ja, wir sind auch grummelig. Wir haben auch schlechte Tage. Wir sind manchmal auch, wir ecken an. Wir laufen nicht mit einem Dauergrinsen durch das Leben. Das müssen wir auch nicht. Die Freude hier ist, eine innere Ruhe in Gott zu haben. Dass auch wenn solche Tage da sind, wir trotzdem den Ausgleich in Gott wiederfinden. Eine innere Ausgeglichenheit in der Beziehung zu Gott zu haben, die Hoch und Tiefs des Lebens aufgreift. Und wir müssen nicht übertrieben fröhlich sein, wenn es mal gut läuft, als wäre das Leben jetzt für immer perfekt. Und wir müssen nicht auf der anderen Seite todtraurig sein, wenn es mal schlecht läuft, als wäre das Leben eine totale Katastrophe. Sondern wir freuen uns in Jesus und haben darin eine Balance, eine Ausgeglichenheit, die uns eben im Leben auch durchträgt. Was bedeutet das noch für uns? Paulus sieht den Fortschritt im Glauben der Philipper. Und auch das ist eine Herausforderung für uns, den Fortschritt des anderen als eine Quelle unserer eigenen Freude anzunehmen. Und dass wir sehen, wie der andere auf Gott vertraut, wie was im Leben des anderen passiert und dass wir daraus selber Vertrauen schöpfen und dass wir selber auch Stabilität im Glauben dadurch bekommen, was beim anderen passiert. Auch das ist schwer möglich nur am Sonntagmorgen. Und deshalb sind auch Begegnungen im kleineren Rahmen wichtig. Ich hatte die Kleingruppen erwähnt. Aber auch Arbeitsgruppen in der Gemeinde als eine Möglichkeit von Gemeinschaft zu sehen, nicht nur als Pflichten, die geteilt werden. Gemeindefreizeit im April, eine ganz herzliche Einladung dazu. Andere Begegnungen, Besuche, den anderen aktiv wahrzunehmen. Denn eine Sonntagmorgengemeinde, das sage ich ganz offen, wird geistlich keine Fortschritte machen. Und sie wird auch keine Kraft und keine Substanz haben, um Gottes Auftrag umzusetzen. Die Gemeinde ist nicht nur für den Sonntagmorgen von Gott gemacht. Und dann unsere eigenen Umstände fest in Jesus zu verankern und von ihm her das Leben wahrzunehmen, zu bewerten, jeden Tag aufs Neue von Jesus her anzunehmen. Das ist das, was wir von Paulus lernen können hier. Und dann als Fazit aus diesem Abschnitt: Ist dein Leben in Jesus verankert, wirst du auch in schwierigen Zeiten Grund zur Freude finden. Ist dein Leben in Jesus verankert, wirst du auch in schwierigen Zeiten Grund zur Freude finden. Das wird uns noch öfters begegnen in diesem Brief. Und dann als Gesamtfazit: Das Leben mit Gott ist nicht ohne Kosten. Es kostet dich dein Ego, es kostet dich vielleicht auch manches Opfer. Das Leben mit Gott ist nicht ohne Kosten, aber es ist auch nicht umsonst. Sondern es wird reich beschenkt und gesegnet von Gott. Beides ist da, die Kosten und der Segen. Amen. Lass mich noch ein kurzes Gebet zum Schluss sprechen und dann haben wir unsere Anbetungszeit. Jesus, danke dir für diesen Text, danke dir für Paulus, danke dir für das, was wir von ihm lernen dürfen. Und wir haben viel zu lernen, viel zu verdauen. Hilf uns bitte dabei, dass wir das umsetzen können, was wir heute verstanden haben. Amen.